Alexander Markow und Eduardo Fernandez waren das mit dem zweiten Satz der Sonate für Violine und Gitarre Nummer 1 in A-Dur von Niccolo Paganini. Paganini war nicht nur ein teuflisch guter Geiger, er war auch geradezu besessen vom Glücksspiel. Mehr als einmal hat er alles verloren, was er mit seinen Konzerten eingenommen hat. Einmal hat er sogar seine wertvolle Geige verzockt und musste sich dann fürs nächste Konzert ein angemessenes Instrument ausleihen. Darauf hat er dann so gut gespielt, dass ihm der Gönner die wertvolle Geige nach dem Auftritt gleich geschenkt hat. Trinkfest der Becher heißt die SWR2 Matinee heute. Aber Becher kann man natürlich nicht nur zum Trinken verwenden, sondern eben auch zum Spielen und zum Zaubern. Und an dieser Stelle, simsalabim, zaubere ich jetzt meinen nächsten Gesprächspartner aus dem Hut, Vitus Witt. Er ist einer der großen deutschen Zauberkünstler und leitet das Zaubermuseum Bellacchini in Hamburg. Und hier ist er. Mit Bechertricks kennt er sich aus wie kaum ein anderer. Guten Morgen, Herr Witt.
Guten Morgen, Herr Brandl.
Herr Witt, welche Rolle spielen denn Becher und Bechertricks in der Welt der Zauberei?
Eine ganz, ganz große Rolle. Eine ganz, ganz große Rolle. Das Becherspiel, und ich muss das immer trennen vom Hütchenspiel, wahrscheinlich kennen mehr Zuhörerinnen und Zuhörer das Hütchenspiel als solches. Das ist aber ein Falschspiel. Das hat nur ganz am Rande etwas mit diesem klassischen Becherspiel zu tun. Also beim Becherspiel geht es darum, dass der Zauberkünstler Becher zeigt und Bälle, und diese Bälle wandern unter diesen Bechern hin und her nach Belieben. Sie vermehren sich, sie verwandeln sich. Und deswegen, weil sich in diesem Kunststück so viel abspielt, dass Dinge erscheinen, dass Dinge verschwinden, dass Dinge verwandelt werden, ist es ein klassisches Kunststück, weil diese drei Prinzipien sind mit die Hauptprinzipien, die wir in der Zauberkunst anwenden. Erscheinen, verschwinden, verwandeln.
Und es ist tatsächlich auch so eins von den ältesten Tricks oder ältesten Zaubervorführungen, die es gibt, oder?
Das ist richtig. Man kann das schon wirklich bis auf 1-2000 Jahre vor Christi Geburt zurückführen. Da gab es halt schon diese Spielereien mit den ersten Zauberkünstlern. Die waren natürlich noch keine richtigen Zauberkünstler. Man nannte sie dann später auch eher Taschenspieler, weil sie halt aus der Tasche spielten.
Ja, da kommt wieder das Taschenspielen und das Zaubern irgendwie so in eins. Also klar, man denkt bei Bechern irgendwie an die Hütchenspieler in der Fußgängerzone, haben Sie ja gerade schon gesagt. Verwenden die denn trotzdem jetzt grundsätzlich die gleichen Tricks wie die Zauberer?
Naja, die Methoden sind in manchen Bereichen schon ähnlich, wobei es ja beim Hütchenspieler, da wollen wir aber jetzt nicht zu lange bleiben, beim Hütchenspieler geht es ja darum, der Zuschauer soll immer raten, wo ein Ball ist. Mhm. Und der Hütchenspieler kann dieses kleine Bällchen immer wieder wegeskamotieren. Und das ist nur eine Möglichkeit, eine Methode. Und der Becherspieler hat aber noch viel mehr Methoden. Er kann Becher durcheinander wandern lassen. Schauen Sie mal, vielleicht können Sie das hören.
Ich hab hier extra, wir sind im Radio, wir schauen Ihnen gerne zu.
Ja. Also so wandern Becher durcheinander. Und dann können Dinge erscheinen. Das hier ist übrigens, sind sehr alte Becher von 1880, im Gegensatz zu den Bechern aus der heutigen Zeit von 2000.
Das geht ja rasend schnell bei Ihnen. Ja, die klingen nach Metall und nicht irgendwie nach...
Genau. Mhm.
Ja. Die sind aus Ihrem Zaubereimuseum, vermute ich.
Die sind auch im Museum, ja, weil wie gesagt, dort muss ich immer darauf hinweisen. Und das Becherspiel ist ja wirklich sehr schön und es wird von vielen, vielen Zauberkünstlern heute noch gerne vorgeführt. Es sind Gegenstände, die wir alle kennen, das sind Gebrauchsgegenstände, Bälle, und es macht viel mehr Spaß, mit solchen Alltagsgegenständen zu zaubern, als mit irgendwelchen technischen Apparaten, finde ich.
Ja, gibt es denn fürs Zaubern spezielle Becher oder sind das wirklich alltagstaugliche Becher? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es welche mit doppeltem Boden gibt oder sowas. Oder gehört das schon zu den Betriebsgeheimnissen?
Nein, da sprechen Sie was ganz Tolles an. Also erstmal grundsätzlich, als das Becherspiel populärer wurde, waren es in der Tat ganz reguläre Trinkbecher, die man auch so im täglichen Leben benutzte, und später haben sich dann andere Becherformen herauskristallisiert, die dann für dieses Spiel noch optimaler hergestellt wurden. Und das mit dem doppelten Boden, das ist was ganz Interessantes. Es gab einen, sagen wir mal, einen Philosophen, einen Theologen, einen Naturforscher namens Albertus Magnus. Der hat, ich glaube, im 12. Jahrhundert gelebt, und der hatte, und das kann man heute im Kölner Stadtmuseum oder im Geschichtlichen Museum in Köln sehen, einen Becher mit einem doppelten Boden, um aus Wasser eine Medizin zu zaubern, und hat damit Menschen bewegt, sie mögen das Wasser trinken und das Wasser habe Heilkräfte. Aber in Wirklichkeit war im doppelten Boden eine Mixtur, die diese Heilkräfte letzten Endes dann auslöste. Also das ist unser ältester Zauberbecher.
Das ist ja interessant, dass Albertus Magnus geschummelt hat. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Naja, geschummelt. Ja. Das ist im guten Dienste gewesen.
Ne? Ja, das kann man natürlich so sagen. Beim Würfeln ist der Becher ja eigentlich so eine Art Garantie, dass man nicht schummeln kann. Bei Bechertricks ist das ja eigentlich fast das Gegenteil, oder? Also man sieht ja gar nicht, was drunter passiert.
Das ist richtig. Und es gibt auch eine sehr schöne Möglichkeit, mit Würfeln zu zaubern. Also es gibt Kollegen, die legen 3, 4 Würfel auf den Tisch, so hintereinander, so nebeneinander und gehen dann mit dem Becher über den Tisch und nehmen die Würfel in den Becher auf und nach kurzen Sekunden heben sie den Becher an und dann stehen alle Würfel wie auf einer Säule schön fest übereinander.
Ja, das sind Tricks, auch wieder schade, dass das jetzt nicht. Sie können es ja jetzt viel erzählen, ob Sie das geschafft haben oder nicht.
Ach, wissen Sie was, Herr Bann? Zauberer sind die ehrlichsten Menschen der Welt. Denn wir sagen ja das, was sie täuschen und wir tun es dann ja auch.
Nicht? Ja, das stimmt, das ist richtig. Das haben Sie eben gesagt, es gibt 3 Prinzipien. Also erscheinen, verschwinden lassen und verwandeln.
Richtig, ja.
Wie geht denn das mit dem Verwandeln? Das stelle ich mir am kompliziertesten
vor. Ja, das ist sehr schön, gerade beim Becherspiel. Also nachdem diese kleinen Bälle hin und her gewandert sind und der Zuschauer kann sogar bestimmen, unter welchem Becher dann mal so ein Ball erscheinen soll. Und ganz zum Schluss sind diese kleinen Bälle plötzlich verschwunden. Einfach weg. Und dann hebt der Taschenspieler, der Zauberkünstler, die Becher hoch und dann ist plötzlich unter dem einen Becher eine Orange, unter dem anderen Becher ist dann vielleicht eine Zitrone und unter dem nächsten Becher ist dann ein Apfel. Und es gibt übrigens einen wunderbaren Zauberkünstler in Amerika, das ist Paul Goertner, ein guter Freund von mir, der führt dieses Becherspiel mit Stahlkugeln vor. Können Sie sich das vorstellen?
Okay, nee.
Weil man da immer denkt, man hört ja die Kugel.
Man hört die Kugel.
Nicht? Ja. Genau. Und das macht er so geschickt, so leise und lässt dann zum Schluss eine riesengroße Stahlkugel erscheinen. Also das zum Thema Verwandeln.
Dann muss der Becher aber mitwachsen, oder wie?
Nee, das ist das große Kunststück, dass man dann plötzlich unter diesem relativ kleinen Becher eine riesengroße Stahlkugel erscheinen lässt. Glauben Sie es mir, Herr Brandl?
Ich glaube es Ihnen einfach. Ja. Oder ich gucke es nach im Netz. Das machen unsere Hörerinnen und Hörer dann bestimmt auch. Können Sie uns denn irgendeinen Bechertrick verraten? Oder ist das gegen die Zauberehre, weil dann die Magie verloren geht?
Nein, was heißt Zauberehre? Also ich halte das ja auch ein bisschen offener, weil ich finde, jede Kunst sollte auch transparent sein und wenn Sie mal sehen, wie schwierig das ist, dann werden Sie dann viel mehr Respekt für diese Kunst bekommen. Naja, man kann es ja versuchen, wenn man 2 Becher hat, stellen Sie sich vor, Sie haben einen in der linken Hand, einen Becher, und einen anderen Becher in der rechten Hand. Und jetzt lassen Sie den Becher aus der rechten Hand von oben in den Becher darunter, den Sie in der linken Hand halten, fallen. Und gleichzeitig dann den Becher, den Sie in der linken Hand gehalten haben, loslassen. Und damit können Sie die Illusion erzeugen, als würde dieser Becher, den Sie oben reinfallen lassen, unten wieder rauskommen.
Ja, klar, logisch. Genau.
Ja, jetzt wo ich sage, logisch.
Ja, jetzt muss ich sagen.
Ja.
Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich alles logisch oder vieles. Haben Sie denn einen Lieblingsbechertrick?
Ja, also ich führe das ja in meinem Programm, in meinem Museum immer in den Vorstellungen vor, dieses klassische Kunststück zu zeigen und da ist es sehr schön, ich nehme die uralte Form, die in einem Zauberbuch von 1667 beschrieben ist, da hatte man den Bällen Namen gegeben und damals nannte man sie Ballen und da gibt es den Ball Omnedikt, den Ball Benedikt und den Ball Maledikt und das ist eine schöne Geschichte und die werden zum Teil aufgegessen und wandern trotzdem wieder unter den Becher hinzu und das ist eigentlich eine sehr schöne, verblüffende Sache.
Das müsste man sich auch mal anschauen. Ich glaube, wir müssen alle mal zu Ihnen ins Museum kommen.
Sehr gerne.
Und uns von Ihnen was zeigen lassen.
Ja.
Sagen Sie mal ganz kurz, wenn Sie zu Hause oder privat oder mit Freunden Würfelspiele machen, glauben die Ihnen denn überhaupt, wenn Sie sagen, ich habe einfach Glück gehabt oder müssen Sie immer mit dem Generalverdacht des Pfuschers leben?
Diese Frage kommt leider immer wieder. Nein, ich denke mir, so wie der Musiker ja auch nicht während des Frühstückes Musik macht oder so. Also das ist das eine und das ist das andere. Ne? Also das vermische ich natürlich überhaupt nicht.
Nein. Sie können das trennen, wenn man Ihnen glaubt. Wer es glaubt?
Ja. Aber das ist schon interessant, als ich meine allererste Kreuzfahrt machte, ich habe mich viele Kreuzfahrten gemacht, gab es ein Skat-Turnier und dann wollte ich natürlich mitspielen und da haben die sich wirklich geweigert, mich mitspielen zu lassen.
Das wäre Ihnen im Saloon in Western wahrscheinlich auch passiert.
Ja, wahrscheinlich.
Vielleicht
ja.
auch Schlimmeres. Ja, vielen, vielen Dank für dieses wunderbar erhellende Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz zauberhaften Sonntag.
Danke Ihnen auch.
Und hier geht's jetzt weiter, gefühlvoll, mit Klavier und Tuba.